Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Der Bayerische Verfassungsschutz hat seinen Halbjahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Was interessant ist, wenn es um die Arbeit von Geheimdiensten geht, um Bedrohungen von rechts, links oder aus Russland. In Sachen Desinformation geht es in diesen Berichten schon lange um die Arbeit von Trollen und Bots, die im Auftrag von Regierungen auch großen medialen Einfluss nehmen. Aber dass deutsche Zeitungen genannt werden als Unterstützer von russischer Propaganda, das ist dann doch ziemlich neu. Los geht's mit Medias Res. Das ist neu und das ist unverantwortlich und rufschädigend, finden nicht nur die Herausgeber diverser Medien, die Berliner Zeitung zum Beispiel oder der Freitag, sondern das finden auch unter anderem der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der auch argumentiert, dass der Verfassungsschutz hier klaren Rechtsbruch begehe. Ich habe darüber vor der Sendung mit Hubertus Gersdorf gesprochen. Er ist Staats- und Medienrechtler an der Uni Leipzig. Herr Gersdorf, es geht um sogenannte Doppelgängerseiten, also Seiten, die kopiert werden, die genauso aussehen wie echte Nachrichtenportale und die dann gefälschte Inhalte verbreiten. Aber es geht auch um Originalseiten großer Medien, die übernommen werden, weil sie anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen. Und dann werden nun im Bayerischen Verfassungsschutzbericht unter anderem der NDR, der Freitag und die Berliner Zeitung genannt, übrigens in einer Reihe mit rechten Seiten wie Kompakt Online. Wie bewerten Sie das Ganze?
Also ich halte das für außerordentlich problematisch. Ich halte dies für rechtswidrig, wenngleich ich feststellen möchte, dass die rechtlichen Fragen, die relevanten Fragen noch nicht geklärt sind. Warum halte ich das für rechtswidrig? Medien unterliegen Schranken. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und weil sie Schranken unterliegen, müssen sie auch kontrolliert werden. Aber die Kontrolle muss von staats-, das heißt regierungsfernen Organisationen vorgenommen werden und nicht vom Staat und auch nicht von Verfassungsschutzämtern, die regierungsnah organisiert sind, der Aufsicht durch die Regierung unterliegen. Die Medien müssen kontrolliert werden, aber von regierungsfernen Aufsichtsinstanzen. Und solche Instanzen haben wir in der Gestalt von Landesmedienanstalten. Es ist also Aufgabe der Landesmedienanstalten, Privatpresse zu kontrollieren und wenn Fake News verbreitet werden, die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Und es ist Sache des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, falls es im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur Verbreitung von Fake News kommen sollte, wäre es Aufgabe der zuständigen Gremien, ganz konkret also des Fernsehrates oder des Rundfunkrates des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dagegen vorzugehen und dies entsprechend zu sanktionieren. Es ist aber nicht die Aufgabe des Staates in einer Demokratie, Medienberichterstattung zu kontrollieren und zu sanktionieren. Das dient nicht der Demokratie, sondern das gefährdet die Demokratie.
Gut, wir sind bei der Rechtsdebatte. Kontrollieren und sanktionieren, das tut der Bericht des Verfassungsschutzes ja eigentlich auch nicht. Er kritisiert nur deutlich. Ich verstehe es so, dass Sie da ähnlich wie Wolfgang Kubicki übrigens argumentieren, dass ja die Meinungsfreiheit gewährleistet sein muss und dass das auch rechtlich gewährleistet sein muss und in erster Linie es dann rufschädigend ist, wenn Medien in so einem Bericht auftauchen.
Exakt. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Sanktion im weiteren Sinne. Die betroffenen Medien haben ja schon gesagt, was das für Bedeutung hat für die werbetreibende Wirtschaft. Wer mag dann noch Anzeigen schalten bei Blättern, die in den Verruf stehen, russische Narrative zu verbreiten? Also das ist rufschädigend und damit auch geschäftsschädigend und das entfaltet selbstverständlich negative Wirkungen. Es ist ein klarer Grundrechtseingriff und nochmals, es ist nicht Aufgabe des Staates, auch nicht der Verfassungsschutzämter, Medien zu kontrollieren und entsprechend negativ zu beschreiben in den Verfassungsschutzberichten.
Also, Sie sollten sich raushalten, gerade um die Unabhängigkeit und die Staatsferne zu garantieren. Aber andererseits sind Medien ja nicht per se ein Tabu für den Verfassungsschutz. Beispiel Kompaktmagazin. Da gab es ja die Verbotsdebatte bzw. Verbotsversuche. Da ist die Rechtslage anders. Aber, Herr Gersdorf, offenbar sinnvoll, dass der Verfassungsschutz in dem Fall auch mitmischt und mit draufschaut.
Wenn tatsächlich die Bundesinnenministerin berechtigt wäre, auf der Grundlage des Vereinsgesetzes Medienunternehmen zu verbieten, dann spricht in der Tat vieles dafür, dass die Verfassungsschutzämter auch die notwendigen Informationen der Innenministerin oder auch den Innenministern auf der Länderebene zur Verfügung stellen und Medien auch kontrollieren können. Ich halte nur dieses Verbot durch die Innenministerin auf der Grundlage des Vereinsgesetzes für verfassungswidrig. Mhm. Das wird aber zu klären sein. Das ist im Moment ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hält an seiner Rechtsprechung fest und sagt, dass das Vereinsgesetz auch auf das Verbot von Medienunternehmen Anwendung findet und bestätigt in dem Kompaktverbotsverfahren die Rechtsprechung aus dem Jahre 2020. Ich halte nur diese Rechtsprechung nicht für richtig und genau unser Beispiel zeigt, warum es nicht richtig ist, weil dann nämlich Verfassungsschutzbehörden Medieninhalte überprüfen und für die Überprüfung von Medieninhalten sind die staatsfern, regierungsfern organisierten Landesmedienanstalten zuständig und nur diese und nicht der Staat. Also es ist ein Grundsatzverfahren, das jetzt miteinander verbandelt ist. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts geht ja noch in der Hauptsache. Ich bin gespannt, was daraus im Einzelnen wird. Aber es sind nicht glückliche Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht im Interesse der Demokratie, wenn im Ergebnis der Staat und damit auch Verfassungsschutzämter Medieninhalte kontrollieren dürfen.
Herr Gersdorf, ich gehe noch mal ganz zum Schluss einmal zurück auf die aktuelle Debatte, auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Also, Sie haben gesagt, es ist gar nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, Medien zu kritisieren. Aber da ist noch ein anderer Aspekt, der aus dem Bericht hervorgeht. Ich nenne ihn mal willkürliche Namensnennung. Im Bericht geht es nämlich auch um Inhalte von Medien, die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, um mehr nach russischem Narrativ bzw. russischer Propaganda zu klingen. Der NDR zum Beispiel wird da genannt. Was ja grundsätzlich eigentlich jedem Medium passieren kann, da reicht ja der Satz, weiß ich nicht, nicht jeder Russe ist ein Kriegstreiber. Also umso unverständlicher, dass da einzelne Medien namentlich kritisiert werden vom Verfassungsschutz und diskreditiert werden.
Ja, so ist es exakt. Die Verfassungsschutzämter und jetzt hier der Bayerische Verfassungsschutz, ich möchte schon sagen, maßt sich an, die Einhaltung journalistischer Standards zu überprüfen. Und das ist ja gerade das Problem, das verfassungsrechtliche Problem. Ob diese Standards eingehalten worden sind, darf der Staat, darf ein Verfassungsschutzamt nicht überprüfen.
Der Bayerische Verfassungsschutzbericht kritisiert Medien in seinem aktuellen Halbjahresbericht. Schwierig, sagt der Medienrechtler Hubertus Gersdorf. Mit ihm habe ich gesprochen, hier in Medias Res. Sagen, was ist. Das war die journalistische Leitlinie von Rudolf Augstein. Er hat diesen Satz unter anderem geprägt. Die Zeiten, in denen Medien aber klar sagen können, was ist, die sind definitiv schwerer geworden. Was ist zum Beispiel in Gaza? Welche Informationen sind wahr? Welche sind neutral und tragen zu einem wirklich scharfen Bild dessen bei, was diesen Konflikt ausmacht? Für die Angehörigen der getöteten israelischen Geiseln gehört zum Sagen, was ist, auch die etablierten Medien zu kritisieren dafür, dass sie oft eben nicht sagen, was ist. Dass Antisemitismus nicht klar benannt wird oder die Verdrehung der Narrative, wer Terroropfer ist und wer Terrorist zum Beispiel. Auf dem Media Tel Aviv-Gipfel in Berlin wurde die Rolle der Medien im israelischen Krieg gegen die Hamas nicht eindeutig geklärt, aber zumindest beleuchtet. Sebastian Engelbrecht hat mit Teilnehmern gesprochen.
Adi Marciano reiste extra nach Berlin, um vor einem Publikum von Journalisten und Medienverantwortlichen zu sprechen. Ihre 19-jährige Tochter Noah wurde als Geisel der Hamas im November im Gazastreifen ermordet.
Wir können Noahs Geschichte hier nicht enden lassen. Wir können nicht erlauben, dass ihr Tod vergeblich war. Wir müssen an sie erinnern. Aber mehr noch, wir müssen handeln. Noahs Tragik sollte ein Weckruf für uns alle sein. Wir dürfen nicht erlauben, dass noch mehr unschuldige Leben verloren werden.
Adi Marciano will in ihrem Kampf für die Befreiung der Geiseln nicht nachlassen, bis Israel und die Terroristen der Hamas ein Abkommen über die Freilassung geschlossen haben. Aber an der Front wird immer noch scharf geschossen, von beiden Seiten. Und die Frontlinie bildet sich auch weiterhin an den Universitäten in Deutschland ab, etwa in Berlin, wo Hanna Weiler studiert, die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion.
There are tons of materials.
Es gibt Tonnen von Materialien wie Poster auf unseren Campi oder in den sozialen Netzwerken, die zu einer Kultur beitragen, in der der gegenwärtige Krieg in Gaza mit einem modernen Auschwitz verglichen wird. Das ist die Hauptbotschaft. Das wird an ein sehr großes Publikum verbreitet.
Israel betreibe mit seinem Krieg gegen die Hamas-Terroristen einen Genozid in Gaza, hämmern anti-israelische Studentinnen und Studenten per Social Media der Öffentlichkeit ein. Aus der Sicht von Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist das Relativierung des Holocaust und eine Verkehrung der Wirklichkeit. Botmann appelliert an die Medien.
Look at what is happening in Israel.
Schauen Sie hin, was in Israel passiert, was in Gaza passiert. Schauen Sie genau hin, ohne Vorurteile, frei von vorgefassten Wahrheiten, sagen, was ist. Das frühere Motto des Spiegel ist das Leitprinzip des Journalismus. Es muss wieder dazu werden.
It needs to become that again.
Nach dem Massaker an 1200 Israelinnen und Israelis vom 7. Oktober seien die überlebenden Juden Zeugen geworden, dass die ganze Welt auf einmal gegen sie sei. Dass sich die öffentliche Meinung paradoxerweise so deutlich gegen Israel, gar gegen die Juden insgesamt wandte, geht aus der Sicht von Yossi Beilin auch auf den Einfluss der sozialen Medien zurück. Beilin gehört zu den wichtigsten Gestaltern des Osloer Friedensprozesses mit den Palästinensern.
Die sozialen Netzwerke halten sich nicht an dieselben Kriterien, auf die sich die etablierten Medien verpflichten. Man kann alle möglichen Gerüchte erzeugen, die weder Hand noch Fuß haben. Und trotzdem haben wir keinen universalen Weg, Regulierungen gegen diese Fake News zu schaffen.
Nicht nur soziale Medien, auch die herkömmlichen beteiligten sich an der Verbreitung anti-israelischer Narrative, ergänzt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Es sei nicht fair, den demokratischen UN-Mitgliedstaat Israel und die Hamas auf eine Ebene zu stellen.
Es ist eine Terrororganisation, die das Völkerrecht in keiner Weise respektiert, Israel hingegen doch. Und das wird bei der Berichterstattung oftmals durcheinandergebracht. Auch werden Informationen aus Hamas-Quellen oftmals so dargestellt, das seien sie Regierungsquellen. Und diese dysfunktionale Ausgangslage ist nicht immer klar in der Medienberichterstattung.
Eine Beruhigung des medialen Diskurses aus Falschmeldungen und Social-Media-Propaganda über den 7. Oktober, über Israel und den Gazakrieg ist vorerst nicht abzusehen.
Sebastian Engelbrecht berichtete. Eigentlich ist der Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen eine echte Erfolgsgeschichte. Weit über 6 Millionen Menschen hören täglich eins der 44 Programme und das in Zeiten von massiver Podcast-Konkurrenz. Aber der Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen hat auch große Probleme. Die Arbeitsbedingungen sind oft schwierig. Viele Sender sind in den roten Zahlen und das bekommen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spüren in Form von vielen Null- und Sparrunden. Im aktuellen Tarifstreit ist man nach 3 Runden von einer Einigung nach wie vor sehr weit entfernt und das bedeutet Streik. In 15 Sendern haben die Kolleginnen und Kollegen die Arbeit ruhen lassen. Sascha Wandhöfer mit Eindrücken aus den letzten Wochen.
Ihr hört den Streik morgen bei Radio Wuppertal. Wir werden heute bestreikt, weil die Redakteurinnen und Redakteure im Lokalfunk eine bessere Bezahlung fordern. Und deshalb klingt unser Programm heute anders.
So klingt der Morgen bei Radio Wuppertal Anfang August. Das Team streikt.
Wir fühlen uns ja nicht ernst genommen und nicht wertgeschätzt für unseren Job, den wir jeden Tag machen. Und wenn dann bei den Verhandlungen man sich überhaupt nicht irgendwie entgegenkommt, wie soll man sich da fühlen?
Sagt Michael Brockhort. Er moderiert die Nachmittagssendung bei Radio Wuppertal.
Es wird alles teurer, alle haben weniger Geld auf dem Konto am Ende des Monats. Und da muss einfach jetzt was passieren. Und da nehmen wir uns jetzt das Recht zu streiken, um einfach zu zeigen, so geht es mit uns nicht weiter.
So sehen das auch die Kollegen Sebastian Kaiser und Christiane Rüffer.
Ich streike auch jede Woche. Mir ist es jetzt egal, weil irgendetwas muss passieren. Und ich glaube, das geht nicht nur uns so, sondern viele im System sind es jetzt wirklich leid.
Wir machen den Job alle mit Herzblut und mit Leidenschaft, sonst wären wir, glaube ich, nicht im Lokalfunk. Das muss irgendwie angemessen bezahlt werden. Und am Ende kann es nur bei rumkommen, dass es deutlich mehr Geld für uns gibt.
Wer neu bei einem NRW-Lokalradio anfängt, bekommt nach Tarif rund 3.260 Euro im Monat, plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die höchste Gehaltsstufe liegt bei etwas über 3.900 Euro. Zu wenig, sagt Christian Spoh, Nachrichtenredakteur bei Radio Wuppertal und bei den Tarifverhandlungen mit am Tisch.
Also Stellen können oft kaum noch besetzt werden, weil die Leute für das Geld nicht arbeiten wollen. Andererseits überlegen viele Leute, die gerne und lange im Lokalfunk arbeiten, mittlerweile das System zu verlassen, weil sie halt nicht mehr genug Geld verdienen. Ich muss es selber sagen, ich bin in der höchsten Tarifstufe und dennoch muss ich hier und da am Ende des Monats ans Eingemachte gehen. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Kritik, die Thomas Krömer nicht nachvollziehen kann. Er vertritt als Vorsitzender des Verbands Lokaler Rundfunk die Arbeitgeberseite.
Der Tarifvertrag Lokalfunk, so wie er bisher existiert, sichert unseren Mitarbeitern ein auskömmliches Einkommen zu. Dann mögen Sie bitte mal die Kollegen in den Zeitungen fragen, was die verdienen. Wir sind da nicht schlecht.
Entsprechend weit liegen beide Seiten im aktuellen Tarifstreit auch nach drei Verhandlungsrunden auseinander. Die Arbeitgeber bieten 3%, verteilt auf 3 Jahre, plus Einmalzahlung bei den Sendern, die wirtschaftlich besonders gut dastehen. Die Journalistengewerkschaft DJV fordert 12% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 1 Jahr, plus Inflationsausgleich. Unbefriedigend findet das Krömer.
Die Leute im Lokalfunk haben einen Top-Job. Wir müssen und wir wollen sie angemessen bezahlen, sind auch bereit, einen Aufschlag auf das bisherige zu bezahlen, aber das Ganze muss finanzierbar sein.
DJV-Geschäftsführer Volkmar K. zeigt sich nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde Ende August erschrocken.
Erschrocken darüber, wie wenig Verständnis für die ernste Situation der Kolleginnen und Kollegen da draußen im Land und für den Lokalfunk an sich auf der Arbeitgeberseite doch vorhanden ist.
Die Arbeitgeber argumentieren mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Sender. Sie könnten sich hohe Gehaltserhöhungen nicht leisten. Tatsächlich waren 13 der 44 NRW-Lokalradios laut Landesanstalt für Medien Ende vergangenen Jahres defizitär. Für K. kein Argument. Schließlich würden die Arbeitgeber bei Einsparungen oder dem Zusammenlegen von Funkhäusern und Sendungen auf das ganze System blicken und nicht auf einzelne Sender.
Da an der Schraube wird gedreht und deswegen jetzt zu sagen, wir lassen uns auf der einen Seite, wenn es um die Gewinne geht und um eine Strukturveränderung geht, dann betrachten wir das System als Ganzes. Aber wenn es um die Gehälter der Mitarbeitenden geht, dann wird jeder Sender einzeln betrachtet. Das ist einfach nur unlogisch.
Doch Zusammenlegungen, Stellenabbau, weniger lokale Sendezeit sind nicht die einzigen Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Radio Wuppertal.
Wir reden über ein System. Und wenn man uns jetzt nicht mehr Geld bezahlt, sehe ich die Gefahr, dass das ganze System kaputt geht. Wenn es an einer Stelle bröckelt, dann tritt das vielleicht eine Lawine los.
Wir sind, da wir immer noch sehr, sehr viele Menschen erreichen, ein Medium, was immer noch eine große Breitenwirkung hat. Und ich glaube, das sollten sich auch die Verleger bewusst machen, dass sie da eine gewisse Verantwortung haben, weil uns, wenn wir weg sind, dann gibt es sowas nicht mehr. Also ich glaube, wir sind auch für die Demokratie wichtig.
Sparen und Streiken beim Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Sascha Wandhöfer berichtete. Wenn das Vertrauen in die etablierten Medien sinkt, 53% der Menschen in Deutschland vertrauen laut Infratest DIMAP den Öffentlich-Rechtlichen, 17% weniger als bei der letzten Umfrage. Also, wenn das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen sinkt und gleichzeitig die Rolle der sozialen Medien zunimmt, der Ort, wo Propaganda und Falschmeldungen ohne Kontrolle geteilt werden können, Wie zuversichtlich können wir dann eigentlich sein in Sachen Demokratie und Meinungsbildung? Sehr zuversichtlich, sagen die Macher von Publix, denn jetzt gibt es ja Publix, ein Innovationszentrum für Journalismus und öffentliche Meinungsbildung. Claudia van Laak erklärt, was dahinter steckt.
Die Rechercheplattform Korrektiv, Reporter ohne Grenzen, die Klimareporter und das Netzwerk Recherche. Das sind vier von insgesamt 30 Organisationen, die ab sofort in einem neuen Gebäude sitzen, und zwar in Berlin-Neukölln. Publix soll allerdings nicht nur ein Bürohaus für Journalistinnen und Journalisten sein, sondern viel mehr, erläutert Intendantin Maria Exner.
Publix ist ein Haus der Zuversicht. Wir wollen wirklich Impulse und Optimismus geben und hier mit den Räumlichkeiten ein Fenster bieten dafür, dass sich Initiativen und Allianzen vorstellen können und ihre Wirkung verbreitern können, die Antworten geben und nicht den Status quo weiter beschreiben.
Ein sechsetagiger rötlicher Neubau am Rande eines aufgelassenen evangelischen Friedhofs. Eine grüne Oase nach hinten. Vor dem Haus der typisch laute Berlin-Neukölln-Mix aus arabischen Restaurants und türkischen Shisha-Bars, aus sozialem Elend und englisch sprechenden Hipstern. Genau der richtige Ort, sagt Intendantin Exner, die zuvor für die Zeit gearbeitet hat und Mitglied der Zukunftskommission für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk war.
Wir glauben, das ist eine ausgesprochene Stärke, dass dieses Projekt hier an der Hermannstraße an den Start geht, in einer der vielfältigsten Gegenden Deutschlands.
Ein öffentlicher Ort, der gleichzeitig Schutz bieten soll, den Exil-Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, die hier vorübergehend wohnen und arbeiten können, und auch den investigativ arbeitenden Rechercheuren von Korrektiv. Neben flexiblen Büroflächen und einem Coworking-Space gibt es ein Fernseh- und Hörfunkstudio, Konferenz- und Veranstaltungsflächen und natürlich eine für alle offene Kantine als Begegnungsort. Die Kosten von 25 Millionen Euro für den Neubau hat die Schöpflin-Stiftung übernommen, eine bundesweit tätige Familienstiftung aus Baden-Württemberg, die in den Bereichen Bildung, Suchtprävention, Stadtentwicklung und Journalismus tätig ist. Vorstand Tim Göbel.
Ein wichtiger Aspekt für uns als Stiftung, die von einem Unternehmer initiiert ist, ist das unternehmerische Handeln. Das heißt, es ist kein Haus, in dem alles hergeschenkt wird, wie man in Baden sagt, sondern jeder einen Beitrag leisten muss. Wir sehen das Haus also zukünftig als ein gemeinsames Projekt.
Einfluss auf die Inhalte wolle man auf keinen Fall nehmen, versichert die Stiftung. Doch wer soll, kann und darf Teil von Publix werden? Es sind zum Beispiel gemeinnützige Vereine, die im Bereich Medienkompetenz arbeiten, aber auch privatwirtschaftliche Unternehmen wie eine Filmproduktionsfirma oder der Verlag Wort und Bild, der die Apothekenumschau herausgibt. Publix steht für Binnenpluralität, sagt Intendantin Exner. Und was wäre, wenn sich die junge Freiheit bei Publix einmieten wollte? Intendantin Exner antwortet ausweichend.
Also alle Anbieter von Informationen, die dem Meinungsspektrum in Deutschland was hinzuzufügen haben und nach den auch ganz wichtigen Kriterien für journalistische Arbeit arbeiten, also Transparenz, Bekenntnis zum Pressekodex, ein echtes Interesse daran, die Gesellschaft zu informieren, für die ist dieses Haus auch offen.
Ab sofort will man konstruktiv daran arbeiten, die Krise der öffentlichen Information und Meinungsbildung zu überwinden. Es ist eine große Aufgabe, die Publix sich da vorgenommen hat.
Claudia van Laak berichtet über Publix, ein neues Innovationszentrum für Journalismus. Der Schriftsteller Sascha Stanišić erhält den Wilhelm Raabe Literaturpreis 2024. Gleich gratulieren ihm die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Verbunden mit einem kleinen Interview. Medias Res wie immer jederzeit wieder, zum Beispiel als Radioausgabe morgen 15:35 Uhr oder podcasttechnisch im Netz abrufbar jederzeit, auch mit Ihrer Deutschlandfunk-App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.